Wir haben an dieser Stelle schon mal über den Kauf eines Mehrfamilienhauses gesprochen, aber gerade dazu auch total viele Fragen bekommen. Daher habe ich mir meine Kollegin Janina einfach nochmal für eine zweite Runde geschnappt. Heute geht es dann darum, wie man sich Mehrfamilienhäuser ansieht und wie man am Ende auch unterschiedliche Angebote priorisiert. Und da ich selbst den Sprung zum Mehrfamilienhaus noch nicht gewagt habe, höre ich da auch mal ganz genau zu. Wir kommen also zu dieser Folge Immobilien einfach machen und ich würde sagen, auf geht's! Hi Janina, im Gegensatz zu mir hast du schon viele Mehrfamilienhäuser gekauft. Sag mal, was sind deine ersten Schritte, wenn du ein neues Objekt jetzt suchst?
Das ist eine gute Frage, Olli. Grundsätzlich suche ich nach Mehrfamilienhäusern immer on-market, also die bekannten Portale wie ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet. Aber es gibt natürlich auch off-market-Angebote, denn tatsächlich muss ich da sagen, mit vielen Maklern arbeite ich auch schon viele Jahre zusammen und bekomme da tatsächlich viele tolle Objekte direkt in meinem Postfach geschickt. Ich konzentriere mich als erstes darauf, entweder muss der Quadratmeterpreis unter dem Marktwert liegen oder der Kaufpreisfaktor muss wirklich attraktiv sein.
So, aber dann sag da gleich mal, was meinst du denn mit Kaufpreisfaktor und wie hoch oder tief sollte der sein, damit der dann für dich auch attraktiv ist und in Frage kommt?
Naja, jetzt haben wir ja gerade eine ganz besondere Zeit am Immobilienmarkt. Jetzt gerade kann ich echt gut verhandeln und erstmal der Kaufpreisfaktor gibt das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Jahresnettokalt wieder an. Ein niedriger Faktor bedeutet, dass das Objekt sich durch die Mieteinnahmen schnell amortisiert und in der Regel suche ich so nach Faktoren unter 15, idealerweise sogar 12 und tatsächlich in der aktuellen Phase muss ich sagen, dass ich sogar teilweise den 8-fachen Faktor oder 10-fachen Faktor sogar sehe.
Okay, verstanden. Aber was machst du denn, wenn du jetzt ein Objekt gefunden hast, das diesen Kriterien entspricht?
Der nächste Schritt ist, spezifische Unterlagen anzufordern. Da habe ich tatsächlich meine Standardliste, wo ich ganz klar sage, was sind die Must-Have-Unterlagen, die ich hier brauche. Dazu gehört natürlich ganz klar die Bauzeichnungen, Energieausweis, Mieterliste, aber natürlich auch ein bisschen weiterführende Nachweise, dass diese Mieterlisten auch so stimmen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Aber sag mal, wenn diese ersten Kriterien erfüllt sind, was passiert dann als nächstes?
Dann greife ich zum Telefon und rufe den Makler, Maklerin, Verkäufer oder Verkäuferin an, weil eine E-Mail genügt hier oft nicht, um einen guten Eindruck zu hinterlassen oder relevante Informationen zu bekommen. Im Gespräch checke ich dann, wie die Grundstimmung ist und stelle spezifische Fragen, zum Beispiel zur Heizung, den Zustand des Daches oder Möglichkeiten, den Kaufpreis zu verhandeln.
Also bei Mehrfamilienhaus würdest du sagen, direkte Gespräch mit dem Makler oder Maklerin bzw. dem Verkäufer, das ist ein wichtiger Schritt.
Absolut. Es ist entscheidend, dem Makler von Anfang an zu zeigen, dass man ein seriöser und finanzstarker Käufer ist. Das gelingt dir so sonst nicht einfach mit einer E-Mail oder über einen Marktplatz, sondern da ist es schon wirklich, dass die Persönlichkeit zählt. Das schafft Vertrauen und kann später bei den Verhandlungen auch helfen.
Das klingt ja schon nach einem ziemlich strukturierten Prozess, den du da durchführst. Was passiert denn dann nach dem Telefonat mit dem Makler? Was ist der nächste Schritt?
Dann steht der Besichtigungstermin an. Ich empfehle, etwa 10 Minuten früher vor Ort zu sein, um sich die Umgebung in Ruhe anzuschauen. Ist die Lage wirklich so gut, wie sie auf den ersten Blick scheint? Wie ist die Stimmung der Nachbarschaft? Das sind alles Faktoren.
Also beim Thema Besichtigung haben wir deine Vorlieben ja auch schon mal geklärt. Da hast du ja unter anderem mal den Feuchtigkeitsmesser ins Spiel gebracht. Daher vielleicht in aller Kürze, hast du noch spezielle Sachen, auf die du achtest bei der Besichtigung? Die alte Folge würde ich natürlich mal hier in den Shownotes verlinken, wo du das ein bisschen genauer erklärst.
Also ich schaue mir halt allgemein den Zustand des Hauses an. Sagen wir jetzt mal Keller, Flur. Was für mich allerdings auch ganz wichtig geworden ist, ich möchte auch zwischendurch mal versuchen, in die einzelnen Wohnungen zu kommen. Natürlich nicht in alle, aber ich versuche dann schon mal bei Mieterin 1, 2 oder 3 zu klopfen, damit ich auch einfach ein Gefühl dafür habe, was wohnen da überhaupt für Menschen.
Aber wie entscheidest du denn jetzt letztendlich, ob du das Objekt dann wirklich kaufst?
Naja, nach der Besichtigung sollte ich mich schon entscheiden, ob das Objekt grundsätzlich für mich in Frage kommt Und hier fordere ich dann halt alle notwendigen weiteren Unterlagen an, um sicherzustellen, dass es keine bösen Überraschungen gibt. Dazu gehören natürlich die Mietverträge, Versicherungsunterlagen, eventuell Angebote für notwendige Reparaturen, Aufstellung vergangener Modernisierungsmaßnahmen, Grundbuchauszug. Also hier fordere ich wirklich alles von meiner Checkliste an.
Jetzt sag mal, auch deine finanziellen Mittel sind ja irgendwann begrenzt. Du kannst ja jetzt nicht kaufen, was du möchtest. Wie gehst du denn vor, wenn du mehrere interessante Objekte gleichzeitig im Blick hast? Also wie priorisierst du das? Hast du dann irgendwie ein Lieblingsobjekt schnell oder wie gehst du vor?
Also das kommt tatsächlich öfters vor, dass ich mehrere interessante Objekte gleichzeitig auf meinem Bildschirm habe. Und für mich sind dann natürlich solche Themen wie der niedrige Kaufpreisfaktor oder der Kaufpreis unter dem Marktwert extrem wichtig. Aber was für mich noch wichtiger ist, in welchem Gebiet liegt das Objekt überhaupt? Weil wenn ich zum Beispiel weiß, da habe ich eine meiner super starken Partnerbanken aus meinem Bestandsnetzwerk, dann bin ich auch gerne mal gewollt, da zum Beispiel eher den Fokus drauf zu legen, weil ich weiß, hier kriege ich die Finanzierung auch schnell und gut umgesetzt.
Jetzt hattest du schon mal vorher auch gesprochen über das Thema Renovierung oder hattest gesagt, du guckst dir die Sanierungs- und Renovierungsaufstellung an. Wie gehst du denn vor, wenn klar wird nach der Besichtigung, okay, ich finde es spannend, aber ich brauche hier auch noch größere Investitionen?
Naja, also Renovierungsbedarf ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, sondern eher eine Verhandlungsmöglichkeit. Wichtig ist jedoch, dass man die Kosten realistisch einschätzen sollte und seine Kalkulation mit einbezieht. Ich lasse mir in solchen Fällen immer Angebote von Handwerkern geben, um ein genaues Bild zu haben. Das hilft nicht nur für die Entscheidung, ob sich das Investment lohnt oder nicht, sondern gibt mir ein echt gutes Argument für die Preisverhandlung mit dem Verkäufer. Und es kommt auch immer mal vor, dass ich einen zweiten Besichtigungstermin vereinbare, um einen Experten mitzunehmen, der sich alles anschaut.
Jetzt sag mal einen Punkt, der mich auch immer interessiert. Du hattest ja gesagt, schaust dir die Miete auch an, du lässt dir die Mieteraufstellung geben und guckst auch dann in die Mietverträge. Und gerade beim Mehrfamilienhaus können die Mietverträge ja sehr unterschiedlich sein. Worauf achtest du dann da?
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Olli, weil tatsächlich können auch in so einem Mehrfamilienhaus die ganzen Klauseln sehr, sehr unterschiedlich sein. Also das Thema Anpassungsklausel, ob der Mieter Sozialleistungen bezieht. Und zusätzlich schaue ich halt auch darauf, wie sieht das überhaupt mit den Mieterhöhungen aus? Haben wir hier einen Staffelmietvertrag? Haben wir einen indexierten Mietvertrag? Und zusätzlich zu den Mietverträgen lasse ich mir aber tatsächlich auch immer noch Nachweise der Mieteingänge mitliefern, weil tatsächlich muss ich sagen, hier habe ich auch das ein oder andere Mal schon das böse Erwachen gehabt, dass tatsächlich die Mieterliste gar nicht zu der realistischen oder zu der tatsächlichen Ist-Situation gepasst hat.
Es gibt ja auch Unregelmäßigkeiten, die kommen könnten, wie zum Beispiel ja, bei der angegebenen Wohnfläche, dass die nicht stimmt oder so. Wie gehst du dann vor? Was machst du dann?
Naja, also wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, zum Beispiel Diskrepanz bezüglich der Wohnfläche und der tatsächlichen Fläche, dann ist da echt Vorsicht geboten. Das kann bedeuten, dass man als neuer Eigentümer eventuell Nachforderungen von den Mietern zu befürchten hat. Solche Punkte kläre ich vorher ab. Entweder direkt mit dem Verkäufer oder über meinen Anwalt, um sicherzustellen, dass ich da das Risiko verstehe und bewältigen kann.
Aber das macht auf jeden Fall Sinn, gerade bei solchen Fragen dann nochmal einen Anwalt auch wirklich einzuschalten, um da eine endgültige Klarheit zu haben. Abschließend vielleicht nochmal eine Frage, wie oft besichtigst du denn ein Objekt, bevor du dich jetzt endgültig entscheidest, das zu kaufen?
Das hängt stark vom Objekt ab. In der Regel besichtige ich ein Mehrfamilienhaus mindestens zweimal. Beim ersten Mal geht es mir darum, einen generellen Eindruck zu gewinnen und die wichtigsten Punkte zu prüfen. Danach schaue ich mir alles in Ruhe an, kalkuliere und erst danach würde ich beim zweiten Termin einen Experten mit dazu nehmen, um spezifische Fragen zu klären, die beim ersten Mal aufgekommen sind. So fühle ich mich sicher in meiner Entscheidung.
Kommen wir zu den Urbio Takeaways. Achtet besonders bei Mehrfamilienhäusern auch auf einen attraktiven Kaufpreisfaktor. Der unterscheidet sich ja immer mit der Lage, aber ihr wollt hier schnell Cashflow positiv sein und auch Rücklagen bilden. Und daher ist man eher bei Werten rund um 15 oder deutlich darunter. Janina hatte auch mal 8. Vielleicht mal 10, vielleicht mal 12, aber das sollte eher die Benchmark sein. Wenn du ein passendes Objekt hast, dann hol dir die Mietaufstellung, Grundrisse und die Adresse sowie andere Daten, um eine erste Einschätzung vorzunehmen. Der nächste Schritt ist ein persönliches Gespräch mit dem Makler oder Verkäufer, um Vertrauen zu schaffen und auch Details zum Objekt zu klären und auch letztlich den Verhandlungsrahmen vielleicht mal abzustecken. Bei der Besichtigung kannst du auch schon auf total viele Themen achten. Dazu hatten wir auch schon mal einen eigenen Podcast, den ich in den Shownotes gerne mal verlinke. Aber was oft zu kurz kommt, sind Zustand von Flur und Keller. Falls Renovierungen anstehen sollten, hol dir schon Kostenvoranschläge, die du auch als Anker für die Preisverhandlung nutzen kannst. Und noch ein Tipp zum Abschluss, am besten gleich zwei Besichtigungen vereinbaren, um im zweiten Besuch noch stärker auf die Details zu achten und eventuell auch mit dem Sachverständigen in die Prüfung zu gehen. Das war's aber für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, du bist auch wieder dabei. Mach's gut, bis bald. Ciao.